ProCamp 2016. Thema Familie.
Ja, die Familie, gell? Wie war das so heute bei euch? Unterwegs sein, laufen, gell? War manchmal schön, gell? Manchmal nervig vielleicht. Wie ist es bei euch zu Hause? Habt ihr Familie? Keiner? Also ich habe schon gemerkt, ihr seid heute Abend voll on. Ja, ich habe auch gemerkt, manche haben das schon geübt, das Topfit, gell? Voll super, ich bin stolz auf euch, hey. Weißt du was, heute Abend finde ich, das ist irgendwie ein total herausfordernder Abend, weil der uns alle genau gleich betrifft. Familie. Wenn du diesen Satz hättest, Familie ist Punkt, 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 was würdest du dann sagen? Also wenn ich das gefragt hätte vor 20 Jahren, dann hätten Teenager wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen beinahe genau das Gleiche gesagt. Aber in unserer Zeit heute, was ist Familie? Ist ja gar nicht mehr so einfach zu definieren, oder? Ich habe euch da mal so ein paar Sachen rausgesucht, wie Menschen Familie definieren in unserer Zeit heute in Deutschland. Da steht zum Beispiel, alle familiären Beziehungen, in denen sich Menschen in Freiheit und verlässlich aneinander binden, Verantwortung füreinander nehmen und fürsorglich und respektvoll miteinander umgehen, jetzt hört gut zu, müssen auf die Unterstützung der evangelischen Kirche bauen können. Also sie definieren nicht, was Familie ist, nur wenn man halt miteinander lebt. Dann hat da jemand geschrieben, Familie ist da, wo Personen zusammenleben, gemeinsam Alltag gestalten. Familien zeichnen sich weiter dadurch aus, dass Eltern für Kinder und Kinder für Eltern Verantwortung übernehmen. Das klingt ja alles super, Verantwortung übernehmen und zusammenhalten, was ich, aber wer denn? Dann hat jemand geschrieben oder eine Plattform, Familie ist da, wo verschiedene Generationen unter einem Dach leben und sich solidarisch unterstützen, sei es durch Erziehungsarbeit und oder Pflegeleistung von Mitgliedern des Familienverbandes. Ja, was ist jetzt Familie? Während vor ein paar Jahrzehnten das noch glasklar war, was ist Familie? Jeder hat sofort gewusst, wenn du von Familie gesprochen hast, ja, das ist das und das und das und das und das ist es nicht, ist es ja heute alles gar nicht mehr so einfach. Und um politisch korrekt zu sein, musst du dir ja schon ganz viele verschiedene Namen nehmen. Kannst nicht einfach nur Familie sagen, gibt ja viele verschiedene Familien. Kernfamilien, Kleinfamilien, Großfamilien, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien und weiß der Geier, was es noch alles gibt. Hey, ich will dich mal heute Abend fragen, aus was für einer Familie kommst du? Wenn du deine Familie beschreiben müsstest, wie würdest du deine Familie beschreiben? Ist es normal, was früher normal war? Oder ist alles normal? Und man darf nur nicht so engstirnig und kleinkariert und hinterwäldlerisch sein. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich bin sonst kein so ein Sprachfanatiker, aber ich habe mal nachgeschaut, das Wort normal, was bedeutet es eigentlich? Und ich habe mal einen Duden aufgeschlagen. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben. Aber ich fand es total interessant. Dieses Wort normal kommt ja von Norm. Und im deutschen Duden steht da drin, normal bedeutet der Norm entsprechend vorschriftsmäßig. Typisch deutsch, gell? Muss immer nach Vorschrift sein. Das ist die eine Bedeutung, die es hat. Die zweite Bedeutung, die im Duden drin steht, ist, normal bedeutet, dass etwas so beschaffen oder geartet ist, wie es sich die allgemeine Meinung als das Übliche oder Richtige vorstellt. Also das ist normal. Jetzt ist die große Frage, was ist die Norm in Bezug auf Familie und wer gibt diese Norm oder legt sie fest? Ich würde jetzt sofort, ohne irgendwas zu überlegen, würde ich sofort sagen, die Bibel ist die Norm in Bezug auf Familie. Wenn du die Bibel hineinschaust, ich weiß nicht, ob du das jemals durchgelesen hast, aber In der Bibel ist eigentlich schon im ersten Kapitel vorne, hat Gott eine Norm für Familie uns gegeben. Und ich will euch das einmal vorlesen. Das steht im 1. Mose Kapitel 1. Also wenn du jemals Bibel lesen willst und du würdest ganz vorne anfangen, das ist eigentlich das Erste, was du lesen würdest. Oder eins der ersten Dinge. Und im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 bis Vers 29, da schreibt Gott oder da spricht Gott: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also Gott sagt, die Menschen sollen sich nicht aufführen wie die Viecher, die sollen über die Viecher herrschen, sie verwalten. Herrschen ist kein schlechtes Wort in der Bibel. Und dann sagt er weiter, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist eigentlich das, was Gott sagt zu Familie. Und wenn du ins Neue Testament hineinschaust, Matthäus Evangelium, da wiederholt Jesus nochmal genau die gleiche Sache. Gott und Jesus Christus haben eine ganz, ganz klare Vorstellung davon, was Familie eigentlich ist. Und wenn du diese Norm wegnimmst, dann gibt es keine Norm mehr. Wenn du diese Norm wegnimmst, dann sagt Gott in der Bibel, dann wird nichts mehr normal sein. Wenn du diese Norm wegnimmst, die Gott als normal anspricht, dann gibt's heidenloses Chaos, sagt die Bibel. Und in all diesem Chaos gibt's unglaublich viel Verletzung von Menschen. Es gibt wahnsinnig viel Richtungslosigkeit, Unsicherheit und letztendlich Unmündigkeit. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel dafür. Vielleicht hast du das schon mal in der Schule gehört. Der Meter wurde ja mal festgelegt. Der sogenannte Urmeter oder keine Ahnung, ich glaube in Paris liegt es oder sonst irgendwo. Auf jeden Fall hat es jemand festgelegt. Jetzt stell dir mal vor, jemand sagt, ach, sei doch nicht so kleinkariert, ob jetzt ein Meter 99 ist oder bloß 45 Zentimeter. Das ist einfach Ansichtssache, ist doch völlig Schnuppe, was es ist. Ist die Frage, ob das Schnuppe ist. Wenn dir nämlich heute vorne von der Bühne gesagt wurde, ja, von der einen Station zur nächsten sind es ungefähr 1000 Meter. Und der eine, der wird unter einem Meter halt 1,99 Meter verstehen. Und der andere wird unter einem Meter nur 45 Zentimeter verstehen. Pah, das macht einen großen Unterschied, ob du 450 Meter läufst oder fast 2 Kilometer. Ich habe ja Zimmerer gelernt, als ich so in eurem Alter war, mit 16 oder 17. Ja, Ausbildung damals gemacht, und da hat man ja einen Meterstab, und diese Meterstäbe sind genormt. Was wir da manchmal gemacht haben, so unter uns auszubilden, wir haben einfach, da hat es ja so Metallkappen vorne drauf, die haben wir runtergemacht bei manchen, die halt so ein bisschen die Nerds waren. Und dann haben wir da 3 Millimeter mit dem Stecheisen abgeschlagen und die Kappe wieder drauf gemacht. Und wenn dieser Nerd dann so Werkstück hat anfertigen müssen, da hat zum Schluss nichts mehr gepasst. Der hat die ganzen Maße gekriegt, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Stell dir mal vor, du willst ein Haus bauen und du sagst, ich will das so und so groß, und dann kommt die Baufirma und sagt, ja, wir haben halt ein bisschen anderes Verständnis von Meter und so. Es wird halt ein bisschen größer, somit auch ein bisschen teurer. Aber in der Firma haben die auch unterschiedliche Ansichten. Es kommt der eine Bauarbeiter mit so einem Meterstab und der Zimmerer, der kommt mit so einem Meterstab und so weiter. Das wird einfach nicht hinhauen, das geht nicht. Also die Bibel sagt, Gott hat eine Norm, wie er sich Familie vorstellt. Jetzt sagst du vielleicht, und die Bibel, was interessiert mich das schon? Und weißt du, es gibt viele Leute in Deutschland, die sagen, wie kannst du noch so altmodisch sein, an die Bibel zu glauben und was da drin steht? Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ist gar nicht so leicht, wenn du mal Bibel liest, so das ernst zu nehmen, was da drin steht. Aber deswegen will ich mit euch auch diese zweite Bedeutung, die im Duden steht, anschauen. Der Duden sagt ja, normal ist was, was so geschaffen oder geartet ist, wie es sich die allgemeine Meinung als das Übliche oder als das Richtige vorstellt. Also, ich weiß ja nicht, was du glaubst oder was du denkst. Vielleicht sagst du, ey, Bibel, vergesse es, hat nichts damit zu tun, interessiert mich null. dann schau dir zumindest mal diese zweite Sache an, was normal ist. Da ist jetzt Objektivität gefragt und ich weiß, du und ich, wir alle, wir tun uns immer schwer mit Objektivität. Denn letztendlich wollen wir immer unseren Standpunkt gegenüber anderen vertreten. Und wir wünschen uns ja, dass der andere genauso denkt wie ich, weil ich bin ja immer richtig. Aber wir müssen objektiv sein, um herauszufinden, was normal ist in Bezug auf Familie anhand vom deutschen Duden. Müsstest du eigentlich in dein Heimatdorf, Stadt oder was auch immer, wo du wohnst, gehen und du müsstest an jede Haustür klopfen und fragen die Leute, hey, was verstehst du unter Familie? Und ich bin mir sicher, egal wo du herkommst, egal aus welchem Teil in Deutschland, selbst wenn du aus Bayern kommst, der ist ja schon Ausland, aber okay, ist ein anderes Thema. Aber egal, wo du herkommst, ob du aus dem Dorf kommst oder ob du aus einer Stadt kommst, wo die Leute ja viel freier schon denken und so weiter. Aber wenn du wirklich das Hardcore durchziehen würdest, zu jedem hingehen würdest, ich bin absolut überzeugt davon, in Deutschland bis jetzt würde der höchste Prozentsatz die Antwort geben, eine Familie ist ein Mann, eine Frau und Kinder dazu. Wenn du das ausweiten würdest auf ganz Europa, ich mache jede Wette mit dir, der höchste Prozentsatz von Antworten würde immer noch sagen, eine Familie ist eine Frau, ein Mann und Kinder dazu. Und wenn du das jetzt hinaustragen würdest in die ganze Welt, die komplette Welt anschaust und mal schauen würdest, was bezeichnet die allgemeine Meinung als üblich oder als richtig? Ich mache jede Wette mit dir. Das ist immer noch Familie für die meisten Menschen. Also egal, ob du jetzt ernst nimmst, was Gott sagt, das ist normal oder nicht, das ist eigentlich völlig Schnuppe. Weil normal ist es trotzdem. Anhand von dem, was der deutsche Duden sagt. Der Duden macht es völlig klar, oder die Beschreibung. Letztendlich denken die Menschen immer noch, das ist normal, was Gott als normal empfindet. Die Allgemeinheit. Und weißt du, Gott liebt diese Art von Familie. Gott schützt diese Art von Familie. Ein Mann, eine Frau, am besten verheiratet, eine sichere, feste Bindung, bis entweder der Tod die zwei scheidet oder Jesus vorher wiederkommt, weiß man ja nie genau. Und in diese enge Bindung hinein werden Kinder geboren. In eine sichere Bindung, sicheres Umfeld. Sowas steht unter dem Segen Gottes, sagt die Bibel. Und dieses Modell ist das Ideal. Das ist Gottes Norm. Jetzt muss ich zugeben, diese Norm ist eine riesige Herausforderung in unserer Gesellschaft heute. Ich bin vorher noch auf dem Klo gewesen. Ich sage euch nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe nur meinen Sohn die Zähne geputzt, gell? Und dann ist jemand reingekommen und hat gesagt, und was hast du heute gemacht? Du bist ja da gar nicht mitgewandert. Hast ein bisschen gechillt? Dann habe ich gesagt, ja, genau. 5 kleine Kinder chillen. Das gibt's nicht mehr mit 5 kleinen Kindern. Und weißt du was? Manchmal ist Familie echt anstrengend und stressig. Und weil das oft so schwer ist, Familie, zusammenbleiben, zusammenhalten. Deswegen, weil wir uns einfach nur das Leben leicht machen wollen, Spaß haben wollen, verantwortungslos leben wollen. Deswegen haben wir dieses Ideal, das Gott eigentlich vorgibt für Familie, einfach oft verlassen und machen irgendwas draus. Irgendeinen Kompromiss davon. Und weißt du, wir haben die Freiheit, es zu tun. Gott gewährt dir und mir diese Freiheit. Jedem Menschen. Aber wir müssen uns bewusst machen, alles im Leben hat Konsequenzen. Jede Entscheidung, und egal wie klein oder wie groß sie ist, die du und ich treffen in unserem Leben, hat Auswirkungen nicht nur auf dein eigenes Leben, sondern auf das gesamte Umfeld, in dem du drin lebst. Und wenn wir in Bezug auf Familie Kompromisse eingehen, dann fehlt der Segen Gottes. Denn Gott segnet immer nur das, was er als richtig empfindet. Wenn der Segen Gottes fehlt, dann wird es chaotisch zugehen. Und weißt du was, das Schlimme daran ist, die Leidtragenden sind immer die, die eigentlich nichts dafür können. Die Kinder. Vor allem Kinder werden dadurch verunsichert, werden richtungslos, sind deswegen extrem leicht zu manipulieren. Jede Studie, die du lesen kannst in Bezug auf Erziehungsforschung, wird dir sagen, Kinder aus kaputten Familien neigen viel schneller zu Kriminalität, Drogen, was weiß ich was alles. Es ist überall total offensichtlich. Sehr oft fehlt Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, was du dir heute Abend merken kannst. Aber ich will dir einen Satz geben, hey. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dir diesen Satz einprägst. Die Familie, wie Gott sie sich vorstellt, ist die stärkste Zelle in der Gesellschaft. Eine Familie nach der Norm Gottes ist die stärkste Zelle in der ganzen Gesellschaft. Und wenn ein Land es schafft, diese kleinste Zelle zu zerstören, und ich weiß nicht, was du so beobachtest, aber wir in Deutschland sind auf dem besten Weg dorthin. Wir geben uns richtig Mühe. Zuerst war es die vaterlose Gesellschaft, weil der Vater immer gearbeitet hat. Jetzt machen wir noch eine mutterlose Gesellschaft daraus, weil die Mutter soll ja auch arbeiten. Was mit den Kindern? Ja, es gibt ja genug Kitas, es gibt ja genug was weiß ich was für Pflegestellen. Und weißt du was, ich will das alles gar nicht schlecht reden. Wir haben, dort wo ich wohne, ist ein kleines Städtchen, haben wir eine Kindertagesstätte, wo mittlerweile unglaublich viele Kinder von einem sehr ländlichen Umfeld hingehen. Jeden Tag, egal ob Ferien oder Schulzeit, immer von 7 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Und ich kenne viele von den Betreuern, das sind tolle Leute. Die geben sich Mühe, die sind kreativ, die haben wirkliche Anliegen für diese Kinder, die da kommen. Aber weißt du, wie diese Kinder, die dort hingehen, wie diese Kindertagesstätte nennen? Kinderknast. Wir wohnen ganz in der Nähe von dieser Kindertagesstätte und unsere Kinder, meine Frau ist total altmodisch, sie ist immer zu Hause mit den Kindern, aber weißt du, wie oft unsere Kinder schon gesagt haben, sie sind so froh, dass sie nicht dorthin müssen. Nicht nur einmal. Wir reden da nie darüber, dass das schlecht ist. Es ist super, dass sich Menschen um diese Kinder kümmern, wenn beide Eltern immer arbeiten. Und manchmal geht es ja auch nicht anders. Das weiß ich. Aber Familie und jemanden, der immer für einen da ist, der einen liebt, ist doch was anderes wie die beste Kindertagesstätte. Weißt du, ich muss echt sagen, Hut ab vor alleinerziehenden Eltern. Ich könnte es mir nicht vorstellen, meine Frau auch nicht. Es ist wirklich eine sau anstrengende Sache, allein Kinder großzuziehen. Schon zu zweit anstrengend. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass eine Person allein niemals alles abdecken können, was uns zwei ganz unterschiedliche Menschen abdecken. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und wenn man sich noch so anstrengt und es noch so gut macht. Weißt du, ich habe das Vorrecht gehabt, in einer intakten Familie aufwachsen zu dürfen. Vater, Mutter, ich habe drei Geschwister. Und als ich so alt war wie ihr, ey, weißt du was, ich habe es gehasst. Weil meine Mutter war auch immer zu Hause. War total ätzend. Jeden Tag hat sie geschaut, ob ich die Hausaufgaben gemacht habe, ob ich pünktlich zu Hause bin. Was weiß ich was. Also mir ist es so auf den Sack gegangen, ey. Die anderen, die konnten zu Hause sitzen, Pornos anschauen, was weiß ich was alles. Meine Mutter, die hat immer geschaut, dass ich nie Blödsinn mache, zu Hause zumindest. Und weißt du was, mir ist es voll auf den Zeiger gegangen. Aber ich habe euch schon erzählt, ich bin involviert in so eine Arbeit oder leite so eine Arbeit, wo wir ganz viele Jugendliche haben, die aus sehr, sehr kaputten Familien kommen. Fast alle jungen Männer, die im Gefängnis sitzen, hatten keinen Vater. Zumindest keinen, der da war für sie. Und ich arbeite ganz viel mit solchen Jugendlichen. Und weißt du was, wenn du diese Lebensgeschichten hörst, die sind so cool, wenn sie ankommen. Aber wenn sie wirklich mal an den Punkt kommen, wo sie die Masken fallen lassen, da heulen manchmal die coolsten Typen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Leid, wie viel Elend da drin liegt, weil Kinder vernachlässigt werden. Vielleicht kennst du das, vielleicht weißt du das, vielleicht bist du so ein Kind. Nur mal ein Beispiel davon, wenn du in einer einigermaßen gesunden Familie, und die gesündeste Familie hat auch ihre Höhen und Tiefen und ihre Macken. Es geht nicht um die perfekte Familie. Aber wenn du in einer einigermaßen intakten Familie aufgewachsen bist, dann hast du zumindest, man nennt es ein Urvertrauen. Das heißt, wenn dir jemand was sagt, dann kannst du da einfach mal vertrauen drauf. Weißt du was, ganz viele von diesen Kindern, die wir haben, sind in den ersten Lebensjahren so übelst missbraucht worden und niedergemacht worden oder sich gar nicht um sie gekümmert worden, die haben das nicht, dieses Urvertrauen. Und wenn du denen sagst, hey, du kannst mir vertrauen, schau, 5 haben es schon vorgemacht, da runter zu springen, das Wasser ist tief genug, kann dir nichts passieren. Weißt du was, die können das nicht. Denen fehlt dieses Vertrauen. Und die tun sich oft ihr ganzes Leben lang schwer damit, zu vertrauen. Angefangen hat es im Kleinkindalter. Die Kinder tun ja nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was man ihnen vorlebt. Ich merke das immer mehr bei meinen eigenen Kindern. Hey, gell, ich habe euch ja schon erzählt, Autobahn, so, das ist mein Umfeld, liebe ich. Und ich habe extrem gelernt, mich zu beherrschen auf der Autobahn. Und ich sage meinen Kindern, ich bringe meinen Kindern bei, ich sage ihnen das oft, hey, man redet nicht schlecht über andere Leute, man macht sie nicht nieder, man, was weiß ich, zeigt dir nicht irgendwelche, was weiß ich, was so Zeichen und so. Aber mir ist es neulich passiert auf der Autobahn, hey. Bin halt so ein bisschen gefahren, ein bisschen schneller, gell. Und dann hat er wieder so ein Superheld da, der so rausgezogen und ich habe voll in die Eisen steigen müssen und ich habe einfach nur gedacht, du Idiot! Und weißt du was? Jedes Mal, wenn jetzt einer rausfährt und ich muss bremsen, weißt du, was meine Kinder sagen? Ach, so ein Trottel. Ich habe dem bestimmt schon 100 Mal gesagt, das soll man nicht sagen. Aber ich habe es einmal falsch vorgemacht. Die leben genau das nach, was du vorlebst. In Bezug auf Familie ist es katastrophal, weil die Kinder schauen immer die Erwachsenen oder die Eltern an. Weißt du, wir haben in Österreich gelebt viele Jahre und dort hatten wir eine ganz, ganz eng befreundete Familie. Die hatten nur ein Kind, war auch tatsächlich auch noch Mann und Frau und wir waren richtig gute Freunde mit denen, aber die haben eine sehr, sehr andere Weltanschauung gehabt, jetzt wie wir als Christen. Und trotzdem war es eine total super Freundschaft, die immer noch intakt ist, obwohl wir jetzt weggezogen sind. Aber das Interessante für mich war zu sehen, unsere ältesten Kinder oder unser ältester Sohn und ihr Sohn, die waren gleich alt und die haben immer zusammen gespielt. Und diese Freunde von uns, die kamen beide aus sehr, sehr kaputten Familien, beide von denen, geschieden und so weiter. Das ist ja noch nicht mal so tragisch, aber die Schwester von der Frau hatte eine Sexumwandlung, der Bruder von der Frau hatte eine Sexumwandlung, ist dann die Schwester von ihr geworden und der junge Kerl, der hat es alles so mitgekriegt und auf einmal war eben der Onkel nicht mehr der Onkel, sondern auf einmal war der Onkel die Tante. Und dann haben die noch ein paar Freunde gehabt, die waren eben homosexuelle Pärchen und so weiter. Und ich habe die auch gekannt und wir haben auch Zeit mit denen verbracht, gegrillt und alles Mögliche mit denen. Waren total nette Leute. Aber dieses Pärchen hat ihrem Sohn eben immer gesagt, ach schau mal, wie nett das ist. Und hat die lieben sich doch genauso und was weiß ich was alles. Und wir haben unseren Kindern eben gesagt, das, was Gott als Norm ansieht, sieht einfach ein bisschen anders aus. Und weißt du, wenn du diese zwei Jungs miteinander verglichen hast, die haben komplett andere Weltanschauungen. Genau das, was die Eltern ihnen beibringen. Hey, wenn Gott über Familie redet, und dieses Wort so an sich kommt eigentlich gar nicht so genau in der Bibel vor, meistens geht es um Sippe, also viel, viel größer als nur Papa, Mama und Kinder. Es geht um ganze Generationen, um Großfamilien und so weiter. Also Gott hatte viel, viel größeres Bild noch von Familie, wie wir es oft verstehen. Aber dann hängt das so extrem viel damit zusammen. Sowohl negative, lebenszerstörende, kaputtmachende Dinge, als auch lebensfördernde und einfach energiegeladene, schöne Dinge. Ich will euch da mal ein Beispiel geben für dieses Negative, was Gott darüber sagt. Und vielleicht denkst du, bist du so ein Schwarzmaler da vorne und was alles. Ich will dir nicht, ans Bein pissen oder sonst irgendwas. Aber ich will dir trotzdem das sagen, wovon ich überzeugt bin und was ich erlebt habe, tausende Male im Leben von so vielen jungen Leuten. Dass Gott recht hat. Lest das mal vor. 4. Mose Kapitel 14, Vers 18, da steht nämlich drin, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, ganz wichtig, der Schuld und Treubuch vergibt. Und dann steht aber drin, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Also letztendlich könnte man sagen, wenn da Dinge falsch laufen, das vererbt sich weiter, sagt die Bibel. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe das so wissenschaftliche Berichte so ein bisschen durchstudiert. Lest euch da mal was vor. Also wir kennen das selber aus unseren eigenen Familien. Meine Frau kommt eigentlich von einer sehr, sehr tollen Familie, aber die eine Seite von der Familie, da ist schon in der Urgroßmutter, das war eine total verbitterte Frau. Und diese Bitterkeit hat sich irgendwie immer in die nächste Generation, in ein, zwei Personen hat sie sich weitergezogen. Und Beths Bruder, der ist noch ein bisschen jünger wie meine Frau, ist eigentlich ein total netter Kerl. Aber zwar irgendeine Kleinigkeit und du siehst wirklich, wie diese Wurzel der Bitterkeit schon in diesem jungen Mann drin ist. Und er sieht es nicht mal selber. Meine Frau hat ihn darauf angesprochen. Das ist natürlich ätzend, gell? Wenn die große Schwester was sagt zum kleinen Bruder. Ist schwierig. Aber weißt du, was wissenschaftliche Sachen sagen? Über das zweite Glied, also über die nächste Generation, die Studie von der University of Bradford, Großbritannien, über die Auswirkungen des Rauchens auf die Gene der Kinder verlängert die wachsende Reihe von Studien über genetische Veränderungen beziehungsweise die Umsteuerung von genetischen Abläufen durch die Lebensweise und den Einfluss der Umwelt. Und dann sagen sie, Rauchen der Väter vor der Empfängnis führt zu genetischen Veränderungen bei ihren Kindern. Das bedeutet, dass die schädlichen Wirkungen des Rauchens vom Vater auf die Kinder vererbt werden. Fasst die Leiterin des Forschungsteams Dr. Diana Anderson das Ergebnis der Studie zusammen. Diese vererbten Genveränderungen erhöhen das Risiko der Kinder auf Krebs, insbesondere Leukämie und andere genetische Erkrankungen. Das sagt die Wissenschaft. Das war jetzt die nächste Generation. Jetzt noch ein Ding weiter. Drittes Glied, also praktisch Großeltern, Enkelkinder. Wie der Großvater, so der Enkel. Mit dem dritten Glied befasst sich eine Studie zweier Forscher von der University von Oxford und Durham. Und dann schreiben sie was über Alkoholsucht. Dass zum Beispiel die Großeltern stark alkoholabhängig waren, die Eltern haben es dann irgendwie geschafft, nicht alkoholabhängig zu werden. Und dann auf einmal die Kinder von den Eltern, also die Enkelkinder von den Großeltern, sind wieder voll drin im Alkoholismus. Und man fragt sich, woher kommt das? Die Eltern haben es ihnen nicht mal vorgelebt. Aber weißt du, das ist das, was die Bibel sagt. Das vererbt sich weiter. Aber nicht nur im Negativen, genauso im Positiven. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Im 1. Mose Kapitel 12, da geht es um den Abraham und er sagt Gott, dass in ihm alle Generationen der Erde gesegnet sind. Und auch das kannst du anschauen. Wenn du mal das Alte Testament durchliest, sind manchmal langweilige Geschichten, ich weiß. Aber wenn du mal die Geschichten der Könige liest, weißt du was, wenn ein König Gott ernst genommen hat, dann hat sich das auf Generationen ausgewirkt. Das ist phänomenal. Ich habe einen Freund, das ist mein allerbester Freund, ein super Kerl. Und bei dem ist es total offensichtlich. Der hat einen Opa gehabt, das war mein früherer Chef, ich habe ja Zimmerer gelernt. Und das war damals der Chef von der Firma. Ein ganz toller, gottesfürchtiger Mann. Dem seine Eltern waren auch schon ganz liebe Christen. Und dieser Opa ist gestorben und das ist Wahnsinn, was der weiter vererbt hat und was da für ein Segen drauf liegt auf dieser Familie. Das ist nicht, dass da immer alles rund läuft und toll ist. Aber man sieht einfach, Gottes Segen liegt auf dieser Familie. Total offensichtlich. Und Familie hat große Auswirkungen auf dich und auf mich als Person. Wir können das totreden. Aber je älter wir werden, desto mehr werden wir das merken. Was das für Auswirkungen hat auf unser Leben. Familie. Und deswegen will ich dich heute Abend fragen, hey, wie sieht's aus in deiner Familie? Wie lebt deine Familie? Wie leben deine Großeltern? Wie haben die Generationen vor dir gelebt? Wie bist du bis jetzt von deiner Familie geprägt? Das wird ja jetzt total unterschiedlich sein. Ich weiß, dass viele von euch aus so richtig typischen christlichen Elternhäusern kommen. Und weißt du, ich will dir das heute sagen, du kannst es vielleicht noch nicht sehen. Ich habe es in deinem Alter auch nicht sehen können, aber ich will es dir trotzdem sagen. Es sind immer so die Alten, die reden immer so schlau daher. Aber weißt du was, es ist ein Riesenvorrecht, dass du so eine Familie haben darfst. Aber ich will dir auch sagen, auch wenn es deine Eltern noch so ernst nehmen mit Jesus, auch wenn sie noch so gut meinen mit dir, es gibt keine Eltern, die perfekt sind. Alle Eltern machen Fehler. Spätestens, wenn du selber mal Mama oder Papa wirst, wirst du es merken. Und du wirst es mir glauben. Und manchmal hat man so als christliches Kind diese Vorstellung, ja, wenn meine Eltern Christen sind, dann muss ja immer alles rundlaufen. Weißt du was, das ist eine Lüge. Stimmt nicht. Deine Eltern sind genauso Menschen wie du und ich. Und ich kann dir nicht sagen, hey, ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen. Aber ich habe schon viele Fehler gemacht bei meinen Kindern. Ich habe mich schon oft entschuldigt bei meinen Kindern. Ich bin nicht perfekt als Vater. Selbst die geistlichsten Eltern machen Fehler in der Erziehung. Aber weißt du, auch wenn nicht immer alles perfekt abläuft, dann ist es trotzdem eine Familie, die unter dem Segen Gottes steht. Und es wird seine Spur hinterlassen. Auch wenn deine Eltern Fehler machen. Wenn meine Eltern Fehler gemacht haben, wenn ich Fehler mache. Aber ich weiß auch, dass hier nicht nur Leute drin sitzen, die so intakte Familien haben. Wahrscheinlich die Vielzahl unter euch wird nicht so eine Familie haben, wo alles so richtig geordnet ist. In der Norm, wie Gott es sagt. Vielleicht leidest du extrem unter den Verhältnissen, in denen du im Moment lebst. Vielleicht sind die Verhältnisse, in denen du lebst, total chaotisch und du versuchst irgendwie davon wegzulaufen. Hey, ich kann dich so gut nachvollziehen. Und es bricht mir das Herz, wenn ich junge Leute treffe, die darunter leiden, weil die Verhältnisse so zerrüttet und kaputt sind zu Hause. Vielleicht sitzt du auch hier drin und denkst jetzt, oh Mann, meine Familie ist ja eigentlich gar keine Familie. Bei uns läuft eigentlich alles falsch, wenn ich das mal so anschaue. Und wenn das, was Gott da wirklich sagt über Familie, dann liegt ja auf meiner Familie gar kein Segen. Und wenn das Auswirkungen hat auf die nächste Generation, dann ist ja eigentlich alles zum Scheitern verurteilt in meinem Leben. Keine Ahnung, was dir im Moment durch den Kopf geht. Aber weißt du was, ich will dir eins sagen heute Abend. Es gibt einen, der dein Leben kennt. Es gibt einen, der dich genauso gewollt hat, wie du bist. Du bist kein Produkt des Zufalls. Auch wenn dir deine Eltern das vielleicht gesagt haben. Es gibt einen, der jeden deiner Freuden und Schmerzen nachempfinden kann. Es gibt jemand, der sich wünscht, dass du sein geliebtes Kind wirst und dass du darin aufblühst, weil er es immer gut meint mit dir. Und weißt du was? Das ist Gott. Der lebendige und einzig wahre Gott. Vielleicht hast du keinen irdischen Vater. Zumindest kennst du ihn nicht oder du willst ihn gar nicht kennen. Vielleicht hast du auch einen Vater, der dir schon viel versprochen hat, aber noch nicht viel gehalten hat in deinem Leben. Vielleicht hast du einen Vater, aber er hat nie Zeit für dich. Oder er hat dir nur zugehört. Er hat immer nur die anderen Geschwister beachtet, so wie in dem Anspiel da. Und dich hat er noch nie wahrgenommen, weil du ein bisschen anders bist wie deine Geschwister. Vielleicht hast du sogar einen Vater, den du hasst und verachtest. Vielleicht hast du auch einen Vater, der eigentlich gut ist, der es gut mit dir meint und du kommst ganz gut klar mit ihm. Vielleicht hast du sogar einen Vater, von dem du denkst, ey, das ist der genialste Papa, den es überhaupt gibt auf der Welt. Dann sage ich nur, Gott sei Dank. Aber weißt du was, egal welchen Vater du hast, er ist ganz anders wie Gott. Denn über diesen Gott sagt die Bibel, dass dieser Gott gut ist. Ich will dir das mal vorlesen. Gott hat ja unglaublich viele Eigenschaften, aber eine dieser Eigenschaften, die Gott hat, ist, dass Gott gut ist. Und ich will euch da mal eine kleine Passage vorlesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 17 und Vers 18. Da kommt so ein reicher Mann zu Jesus und das ist eigentlich eine coole Sache, weil der geht so hin zu Jesus und sagt, hey Jesus, wie kann er ewiges Leben haben? Coole Sache eigentlich. Und er sagt zu ihm, guter Lehrer. Und dann sagt Jesus nur zu ihm, Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Und jetzt hör dir mal das an. Er sagt, niemand ist gut als nur einer, Gott. Also krasse Aussage. In einer humanistisch geprägten Welt eigentlich eine Katastrophe, ein Desaster. Weil der Humanismus sagt, jeder Mensch ist gut. Aber weißt du, es ist ein unglaublich großer Unterschied zwischen ab und zu mal was Gutes tun und gut sein. Ich will dir mal ein Beispiel dafür geben. Manche von euch mögen den ja, den Justin Bieber, gell? Oh, ich weiß. Und jetzt stell dir einfach mal vor, das macht er, glaube ich, ab und zu mal, der macht so ein Benefizkonzert für die armen Kinder in Afrika oder sonst irgendwo auf der Welt und da kommen ein paar Millionen zusammen und es ist ganz groß in der Zeitung, der Justin Bieber hat Millionen gespendet für das und das Projekt. Ist eine super Sache, wenn der sowas macht. Ist eine gute Sache, eine gute Tat. Aber am nächsten Morgen liest gleich wieder die nächsten Schlagzeilen, was weiß ich, was er für Drogen missbraucht hat und Schlägereien und was der Geier, was alles. Und weißt du was, es ist eben ein Unterschied, ob man ab und zu mal was Gutes tut oder ob man gut ist. Jeder von uns tut ab und zu mal was Gutes. Es gibt, glaube ich, keinen Mensch auf der Erde, der noch nie in seinem Leben irgendwas Gutes getan hat. Irgendwie wünschen wir uns ja das Gute. Aber ich habe euch schon so ein bisschen von mir erzählt. Ich würde behaupten von mir, fast immer will ich das Beste für meine Kinder. Aber weißt du, wenn es mal ein paar Tage gibt, wo ständig einer krank ist, du bist die halbe Nacht auf, putzt verkotzte Betten, lauter so Zeug, und dann nerven sie dich noch am nächsten Morgen und jammern noch rum und denen schmeckt das Essen nicht und was weiß ich was alles. Hey, weißt du was? Da vergesse ich das manchmal, dass ich das gut mal mit denen. Da werde ich genervt, dass ich weiß was, jetzt lass mir einfach mal in Ruhe. Lauter solche Sachen. Und in meinem Leben, ich merke das total oft. Ich tue viel gute Dinge, aber ich bin nicht gut. Absolut nicht. Und das müssen wir Menschen uns einfach eingestehen. Es ist nur einer gut. Der himmlische Vater. Gott. Und der ist nicht nur gut, sondern der ist sogar allmächtig. Das heißt, der hat immer alles unter Kontrolle und der kann auch immer gut sein, egal wie die Umstände sind. Weißt du, ich nehme mir oft vor, gut zu sein. Und wenn dann irgendwas kommt, was mir nicht passt, dann schmeiße ich es gleich wieder über Bord mit dem Gutsein. Dann bin ich halt so, wie ich eigentlich tatsächlich bin. Ein Arschloch manchmal. Aber weißt du, Gott ist ganz anders. Den bringt nichts aus der Fassung. Den bringt nichts ab von seinem Plan. Nichts, was passieren kann auf dieser Welt, ändert seinen Charakter. Gott ist immer gut. In allem. Und er will immer das Beste für jeden Menschen, der auf diesem Erdball lebt. Und egal aus welcher Familie du kommst, egal wie gut oder wie schlecht es in deiner Familie zu Hause aussieht, vielleicht hat dir jemand aus deiner Familie das Herz gebrochen. Gott selber sagt, ich heile die, die ihr zerbrochenes Herz haben. Vielleicht ist deine Familiensituation im Moment eine Riesenlast. Du versuchst sie zu tragen, aber du brichst schier drunter zusammen. Es macht dich eigentlich kaputt. Es erdrückt dich schier. Weißt du was? Jesus Christus sagt, komm zu mir, wenn du beschwert und beladen bist. Ich will dir die Last abnehmen und ich will dir Ruhe und Frieden schenken in deinem Leben. Hey, vielleicht glaubt deine Familie nicht an dich. Mach dich fertig, traut dir nichts zu. Weißt du, was Jesus sagt? Hey, folge mir nach. Ich mache was aus deinem Leben. Ich glaube an dich. Vielleicht ist bei dir auch alles super toll. Dann kann ich nur sagen, preis den Herrn. Aber Gott ist ganz anders als dein Vater, selbst wenn er noch so gut ist und noch so toll ist. Und dieser Gott will dein himmlischer Vater sein. Weißt du, deine Familie prägt dich. Jeden von uns prägt die Familie. Aber diese Prägung muss nicht deine Zukunft bestimmen. Der himmlische Vater will deine Zukunft bestimmen. Eine Zukunft mit hoffnungsvollen Plänen. Eine Zukunft, wo er innerliche Heilung schenken will. Er will deine Zukunft sein. Gottes Familie, also alle Christen, sind ja auch nur lauter Menschen. Und da sind zum Teil ganz schöne Chaoten dabei. Ich bin ja auch dabei. Aber Gott selbst ist gut. Und er will immer dein Bestes. Und ein Leben in enger Verbindung mit dem himmlischen Vater will dich zurüsten dafür, selbst mal Familie zu gründen und zu leben, wie Gott sie sich vorstellt. Ganz egal, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Ganz egal, wie deine Familie jetzt im Moment aussieht oder auch nicht aussieht. Familie zu leben unter dem Segen Gottes. Dazu will Gott uns als Menschen befähigen. Familie, die wieder zur stärksten Zelle in der Gesellschaft wird, die die komplette Gesellschaft vereinnahmt und verändert. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben, für dich persönlich. Es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer harmonisch. Es ist definitiv nicht einfach. Aber es ist das Beste, was es gibt. Diese Norm, die Gott sich hat, vorgestellt hat für Familie. Und ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht. Aber ich will dir heute Abend Mut machen. Vielleicht geht dir gerade viel durch den Kopf. Weißt du, ich finde es so super hier beim ProCamp, dass es diese Zeitraumzelte gibt, wo Leute da sind, die einfach da sind, um zuzuhören, vielleicht neuen Mut zuzusprechen, vielleicht für Dinge zu beten, die schwer sind, die fast unerträglich sind, die dich zum Weinen bringen, die dich rasend machen, verärgern. Ich kann dir nur Mut machen, hey. Versuch nicht, das immer nur auszublenden, weil irgendwann holst du dich ein und je älter du wirst, desto härter trifft es dich. Lass diese Dinge, die dir jetzt im Moment vielleicht durch den Kopf gehen, nicht einfach so wieder auf die Seite schieben, sondern geh zu jemand hin, zu diesen Leuten vom Zeitraum. Du kannst auch gern zu mir kommen, wenn du mir vertraust. Du kannst zu deinen Zelteltern gehen, aber geh zu jemand, red mit jemand darüber und versuch nicht immer nur diese Last alleine zu tragen. Lass dir das zusprechen, dass Gott es gut meint mit dir. Lass für dich beten. Ich kann dir nur Mut machen dazu. Ich will jetzt noch beten zum Abschluss. Hey, und ich danke euch echt total. Ihr seid unglaublich tolle Zuhörer. Dass so viele junge Leute so genial zuhören, echt, ich bin total überwältigt von euch. Und ich danke euch von ganzem Herzen dafür, für euren Respekt. Ich bete jetzt noch zum Abschluss und dann singen wir noch ein Lied und dann kann ich dir nur Mut machen. Hey, wenn da irgendwas ist in deinem Leben, wo du vielleicht drüber reden solltest und du weißt es, dann mach das heute Abend. Okay? Ich bete noch. Heiliger und ewiger Gott, auch wenn mir das manchmal echt schwerfällt, das zu glauben, was du sagst in deinem Wort, weil es so anders ist als alles, was diese Welt uns vorgibt, so ist es doch, wenn man es ausprobiert, und beobachtet ist es doch immer das Beste. Und zwar deswegen, weil du es gut meinst mit uns. Und himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du Vater sein willst für jeden Einzelnen von uns. Dass du uns liebst. Dass du uns heil machen willst, innerlich. Dass du Pläne hast für unser Leben, die gut sind und die eine Zukunft haben. Und dass deine Güte uns gegenüber, deine Gnade uns gegenüber nicht abhängig ist davon, wie wir uns verhalten, wie wir sind, wie die Umstände sind, einfach deswegen, weil du allmächtig bist. Und himmlischer Vater, ich will für all diese jungen Leute hier in diesem Zelt beten, die ihr zerbrochenes Herz haben, die schwierige Familienverhältnisse haben, die verletzt sind. Und ich will beten dafür, Herr Jesus, dass sie zu dir kommen und erleben, wie du sie heilst. Und ich will beten für all diese jungen Leute hier in diesem Zelt, die ihr Familie haben, die intakt ist, so wie du dir es vorstellst. Herr Jesus, ich will beten für diese jungen Leute, dass sie den Mut haben und dass du ihnen die Kraft gibst, Herr, ihren Eltern das mal zu sagen, wie dankbar sie sind dafür. Ihren Eltern zu gehorchen, auch wenn sie nicht immer alles so sehen, wie die Eltern es meinen. Ihre Eltern wertzuschätzen, zu ehren, auch wenn es manchmal echt zäh ist. Himmlischer Vater, du bist gut. Und ich will beten, dass wir das erleben dürfen im eigenen Leben. In Jesu Namen. Amen.